Deutschlandfunk. Agenda.
Zur Sendung Agenda am Mittwochvormittag, so ist es richtig, begrüßt Sie Michael Röhl. Gaspreise, die sich vermehrfacht haben, dazu die Unsicherheit, wie viel Gas überhaupt im Herbst und Winter zur Verfügung stehen. Dementsprechend auch die Appelle aus der Politik, dort wo es geht, möglichst viel Gas einzusparen. Seit heute nun hat Russland offiziell aus Wartungsgründen die Gaslieferungen nach Europa ganz gestoppt, wie es heißt, für 3 Tage. Und die Unsicherheit, wie ich habe es schon angedeutet, ist also groß. Auch in der Wirtschaft werden derzeit Szenarien durchgespielt, ob und wenn ja, wie man als Unternehmen durch diese Energiekrise kommen kann. Immer auf der Suche, in welchen Unternehmensbereichen Energie eingespart werden kann oder ob man auf alternative Energieträger umsteigen kann. Schließlich geht es um die Wettbewerbsfähigkeit. Es geht um den Erhalt hunderttausender Arbeitsplätze. Wir wollen heute in der Sendung Agenda auf Unternehmen und Branchen schauen, wie sie sich auf eine mögliche Gasknappheit vorbereiten, wie sie versuchen, den massiv gestiegenen Gas- und Energiepreisen etwas entgegenzusetzen, damit umzugehen und natürlich, wie groß die Sorge vor erheblichen Nachteilen ist auf einem global agierenden Weltmarkt. Rufen Sie uns an, wenn Sie uns berichten wollen, wie in Ihrem Unternehmen versucht wird, sich auf diesen Herbst, auf diesen Winter vorzubereiten, wie sehr Sie befürchten, dass diese Zeit nicht ohne wirtschaftliche Blessuren zu überstehen sein wird oder welche Sorgen Sie als Kunden haben, auch mit Blick auf die Preisentwicklung in den kommenden Wochen und Monaten. Die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können, 00800 4464 4464, noch einmal 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen, mit in dieser Runde dabei ist Professor Dr. Achim Wambach, er ist der Präsident des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung ZEW in Mannheim. Herr Wambach, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ebenfalls in dieser Runde Dr. Hans-Jürgen Völz, ist der Chefvolkswirt des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft. Herr Völz, guten Morgen.
Schönen guten Morgen aus Berlin.
Und beginnen wollen wir mit Otto Sievers, dem Geschäftsführer der Glasmanufaktur Harzkristall. Herr Sievers, guten Morgen auch Ihnen.
Einen schönen guten Morgen.
Vielleicht erzählen Sie uns zunächst etwas über Ihre Glasmanufaktur, über die es heißt, es sei eine der letzten noch produzierenden Mundglashütten.
Ja, wir sind eine kleine Glasmanufaktur mitten im Harz, sehr touristisch auch ausgerichtet, aber eben noch eine richtig selbstproduzierende Hütte. Und wir haben im April die Entscheidung gefällt, unseren Gasofen tatsächlich abzustellen und durch einen neuen Elektroofen zu ersetzen. Der wird wahrscheinlich im Oktober dann in Betrieb gehen, überbrücken tun wir mit einem kleinen Elektroofen, in dem wir eben nur eine eingeschränkte Produktion machen können. Und wir konnten damit unseren Gasverbrauch um 4/5 auf 1/5 reduzieren. Ganz ohne Gas geht es rund um die Produktion von Glas am Ofen leider nicht, aber nur noch 1/5 der Gasmenge.
Herr Sievers, welche Art von Glas produzieren Sie denn in Ihrer Manufaktur?
Wir sind, wie gesagt, einer der letzten Glasmanufakturen, die arbeiten noch, in richtige Produktionsbetriebe sind. Wir machen tatsächlich viel Auftragsproduktion. Die Lampen, die in der Kantine des Bundestages hängen, sind von uns produziert worden. Wir machen Kunstprojekte, internationale Kunstprojekte, wie mit einem Künstler aus Frankfurt, dem Tobias Rehberger, der eben international auch seine Projekte aufhängt. Für solche Leute arbeiten wir und für eine kleine Lampenkollektion, die wir selber für uns produzieren.
Mit wie vielen Mitarbeitenden tun Sie das?
Also insgesamt haben wir ungefähr 35 Mitarbeiter im Team. Dafür ist der Einzelhandel dabei, da sind die Glasbläser dabei, das sind die, die vor der Lampe arbeiten und so die schönen kleinen Figuren machen und ähnliche Dinge machen und eben die Glasmacher, 2 fest im Team. Und je nach Auftragslage und Notwendigkeit werden dann am Markt welche dazu gebucht.
Nun haben Sie gesagt, Herr Sievers, wir haben umgestellt. Wir werden, ich glaube, ab Oktober dann auf einen Elektroofen ganz umstellen. Sehr früh die Entscheidung getroffen. Wie kam es dazu, so früh zu sagen, nee, wir müssen da einen anderen Weg gehen?
Man muss ein bisschen international gucken, wie das in anderen Ländern noch abläuft. Und ein Land wie Schweden setzt schon viel, viel länger auf Elektroenergie im Bereich der Glasproduktion. Und wir haben das Glück, ein Teil der Gerhard-Bürger-Stiftung zu sein, genauso wie die Farbglashütte in Lauscha. Und unser Stiftungsvorstand und auch der Stiftungsgeber ist Gerhard Bürger, hat sehr früh entschieden, uns das Geld zur Verfügung zu stellen hier im Harz und eben zukunftsweisend zu entscheiden. Und wir haben einfach gesagt, Gas wird nicht mehr die Zukunft sein. Und dann war die Entscheidung halt schnell da und der Kredit von der Stiftung auch, um so einen Ofen anzuschaffen.
Ist das ein Weg, den auch andere Glashütten gehen, wenn sie sich mal umhören, umschauen? Oder sind sie da noch eher der Einzige oder vorne mit dabei zumindest?
Also sicherlich waren wir vorne mit dabei. Das ist das Glück, Teil einer Stiftung zu sein und eben auf andere Geldquellen und Entscheidungsgrundlagen Entscheidungen fällen zu können. Aber technisch geht auch nicht alles elektrisch und vor allem geht es nicht so schnell. Wir greifen ja auf einen konfektionierten Ofen zurück, einen gebrauchten Ofen, den wir aus Portugal bekommen konnten. Wenn ich an die großen Glashütten denke, wie Heinz Glas, einer der größten Flakonhersteller, der kann nicht mal eben über Nacht von Gas auf Elektro umstellen. Das dauert Jahre, um eine permanente Wanne umzubauen. Das ist gar nicht so profan, was da an Umstellung notwendig ist.
Als ich das Gespräch mit Ihnen vorbereitet habe, Herr Sievers, habe ich mich an Schülerzeiten zurückerinnert, wo ich am Hochofen einer Glasfabrik gearbeitet habe. Da wurde Autoglas hergestellt. Sind solche derart großen Produktionsstätten für Glas, zum Beispiel für Autoglasscheiben, sind die auch auf Strom umzustellen oder ist das wirklich nur bei so einer kleinen Produktion möglich, wie jetzt in Ihrem Fall?
Also was wirklich alles technisch in welchen Bereichen geht, bin ich im Zweifelsfall nicht ganz der richtige Ansprechpartner, weil das um ganz viele kleine technische Details geht. Grundsätzlich ist Gas aber nicht vollkommen zu substituieren im Bereich der Glasproduktion, weil es gibt immer Stellen innerhalb der Produktion, die nur mit Gas funktionieren. Da geht es um Randbearbeitungssituationen, das geht halt nur mit Gas. Das ist nicht ganz so einfach und das ist, glaube ich, ein ziemlich harter Weg, der auch im Zweifelsfall dazu führt, das darf man auch nicht vergessen, wir stellen zwar jetzt auf Elektroenergie um, das wird aber unsere Kosten nicht einfangen und das fängt von keinem die Kosten ein, sondern wir haben nur einen anderen Energieträger, der in der Glasproduktion nicht ganz so effektiv und effizient ist und die Kosten haben wir trotzdem in der vollen Höhe und das ist das zweite große Problem in dem Kontext.
Genau, das eine ist, dass Sie damit natürlich einer drohenden möglichen Gasknappheit aus dem Weg gehen könnten, aber die Kosten gerade, wir haben es ja auch in den letzten Tagen gehört, im Bereich des Stroms sind massiv gestiegen, werden möglicherweise auch weiter steigen. Was bedeuten denn diese Belastungen dieser Energiekrise für Sie als kleines Unternehmen?
In der Konsequenz heißt es, dass unsere eigenen Produkte, unsere eigenen Lampen exotisch im Preis werden. Wir reden über Preisverdoppelungen bis zu Preisverdreifachungen. Wir reden darüber, dass Kunstprojekte nicht realisiert werden, weil die Gelder einfach nicht mehr dafür reichen. Und wir reden darüber, dass wir gucken müssen, wie wir durch diese Krise einfach hindurchkommen und irgendwie mit einem blauen Auge davon durchkommen, wobei wir das Glück haben, dass wir ein Mischunternehmen sind. Das heißt, wir haben unseren Einzelhandel, wir haben unsere Touristik, wir leben nicht nur von der Hütte. Würden wir allein von der Hütte leben müssen, wären wir in der gleichen Situation wie viele andere europäische Glashütten, die den Betrieb schon eingestellt haben.
Ja, das wäre meine nächste Frage. Kann man diese Preise, die Sie auch gerade angesprochen haben, Verdoppelung, Verdreifachung, kann man die tatsächlich 1:1 in Richtung Kunden weitergeben? Oder ist das die große Herausforderung, da eine Balance zu finden, dass sie weiter überleben und gleichzeitig auch Kunden nicht massiv verprellen?
Genau, das wird die Konsequenz sein. Sie können keine Verdoppelung eines Preises am Markt durchsetzen, weil wenn das so wäre, dann wäre der Preis schon dort. Das heißt, wir reden letztendlich darüber, das merken wir ja auch im Tagesgeschäft bei uns, dass schon Menschen noch unsere Produkte einkaufen, aber wir verkaufen natürlich viel weniger Stück. Weil das frei verfügbare Einkommen wächst ja nicht, sondern das wissen wir jetzt alle, was in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommt. Wir werden die Situation haben, dass wir viel weniger Stück verkaufen.
Ja, lassen Sie uns auf Herbst-Winter schauen. Ich habe es gerade eben zu Beginn der Sendung gesagt, es ist erstmal zunächst für 3 Tage, keiner weiß natürlich, was draus wird, die Gaslieferung aus Russland auch eingestellt. Rechnen Sie mit weiter steigenden Energiepreisen und wie sorgenvoll schauen Sie auf diesen Herbst, auf diesen Winter?
Also wir haben tatsächlich uns auf so ein Worst-Case-Szenario eingestellt, was unsere Forecast-Kalkulation betrifft. Das heißt, wir gehen von sehr deutlich steigenden Preisen noch aus, wenn wir mit Kunden, die bei uns Dinge produziert haben wollen, produzieren werden. Und wir haben im Tagesgeschäft immer wieder Kunden und Interessenten, die sagen, ja okay, zu dem Preis macht es für mich keinen Sinn mehr, eine Lampenkollektion zu fertigen, Ersatzteile zu fertigen, historische Projekte zu realisieren. Solche Projekte werden eher auf Eis gelegt im Moment.
Herr Sievers, alles Gute Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für diesen Herbst, für diesen Winter. Und danke, dass Sie uns erzählt haben, wie die Situation derzeit bei Ihnen in der Glasmanufaktur Harzkristall ist. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Dr. Hans-Jürgen Völz bei uns. Ich habe es eben schon gesagt, Chefvolkswirt des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft. Herr Völz, Mittelständische Wirtschaft, sagen Sie erstmal, über welche Unternehmen sprechen wir?
Das sind Unternehmen, die ja, bis zu, rein statistisch gesehen, bis 249 Beschäftigte haben. Dann gibt es eine weitere Kennzahl bezüglich Umsatz. Der Umsatz liegt dann bis zu 2 Millionen und was die Beschäftigungsanzahl wird ergänzt, auch noch um die Bilanzsumme, das ist bis zu 43 Millionen. Das sind aber rein statistische Werte. Im Wesentlichen geht es darum, dass mittelständische Unternehmen dadurch gekennzeichnet sind, dass sie häufig, sehr häufig familiengeführt sind und dass die Entscheidungen, die dort getroffen werden, nicht durch Aufsichtsräte oder durch Vorstände beschlossen werden, sondern dass häufig im Familienkreis entschieden wird.
Wir haben gerade die Auswirkungen gehört von Herrn Sievers auf die Glasmanufaktur. Wie ist es im Bereich der mittelständischen Unternehmen? Sind es eher die Unternehmen, die für ihre Produktion viel Energie benötigen, die derzeit sehr, sehr, sehr sorgenvoll in die Zukunft schauen? Oder im Prinzip jedes Unternehmen? Weil natürlich auch Unternehmen, die nicht energieintensiv produzieren, Strom und Wärme zum Beispiel benötigen.
Ja, wir haben dazu eine Umfrage durchgeführt in unserer Mitgliedschaft. Und das Ergebnis ist, dass große Teile dieser mittelständischen Unternehmen mit dem Rücken in der Tat zur Wand stehen und von der Politik auch einen Befreiungsschlag erwarten. 73% der Unternehmen haben angegeben, dass die aktuelle Preisexplosion, insbesondere bei der Energie, dazu führt, dass die Existenz des Unternehmens bedroht ist. Und 42% sehen sogar ihre Existenz stark bedroht. Und wenn man das jetzt hochrechnet auf die 3,5 Millionen Unternehmen, die wir in Deutschland haben, ca. 3,5 Millionen Unternehmen, dann sind das bis zu 1,4 Millionen kleine und mittelständische Unternehmen, die ihre Existenz bedroht sehen. Und es geht bei weitem nicht nur um die, die energieintensiv produzieren. Es gibt Verflechtungen, Lieferkettenverflechtungen und es gibt auch Bereiche, in denen man ganz klar sagen muss, dass wenn das verfügbare Einkommen, Herr Sievers hatte es ja schon geschildert, sinkt, dass bestimmte Konsum nicht mehr auftreten auf dem Markt und auch nicht nachfragen. Und das hat dann zur Folge, dass möglicherweise auch im größeren Umfang die Arbeitslosigkeit steigt. Gerade heute kam ja bereits eine Meldung vom Statistischen Bundesamt, dass die Arbeitslosigkeit gestiegen ist. Vielleicht sind das erste Vorboten.
Professor Wambach, auch aus Ihrer Sicht, in welch schwierigem Fahrwasser befindet sich gerade die deutsche Wirtschaft und damit auch deutsche Unternehmen?
Ja, in sehr schwierigem Fahrwasser. Der Winter wird sehr schwer werden. Also selbst im Optimalszenario, wenn die Speicher gefüllt sind, müssen wir damit rechnen, dass wir insgesamt den Gasverbrauch um etwa 20% reduzieren müssen. Wenn noch hinzukommt, dass Putin nicht liefert, dann reden wir von 25%. Im Winter ist der Verbrauch etwa doppelt so hoch oder mehr als doppelt so hoch wie im Sommer. Das heißt, da kommen eigentlich die Probleme auf uns zu und ein Großteil der Last wird bei den Unternehmen landen. Im Strombereich ist etwas möglich und da muss auch noch mehr eingespart werden. Aber vielleicht kommen wir gleich dazu, wir haben ein echtes Stromproblem. Haushalte, meines Erachtens, müssten auch mehr machen, als im Moment anvisiert wird. Man kommt nicht drum herum, ein Großteil der Einsparungen sind in der Industrie.
In welchen Branchen ist es aus Ihrer Sicht, wir haben es ja gerade auch von Herrn Völz gehört, besonders existenzbedrohend?
Ja, also die großen Verbraucher sind schon die energieintensiven Unternehmen, also im Chemiebereich, im Glasbereich, Stahlbereich. Das sind die Unternehmen, die echte Probleme haben. Was machen die? Die stellen zum einen um die Energieträger, das haben wir auch gerade gehört, also eine Umstellung von Gas auf Strom. Jetzt haben wir aber, wie gesagt, dieses Stromproblem. Also insofern laufen wir von dem einen Problem das andere, was ja noch verstärkt wird, weil in Frankreich die Stromproduktion so stark eingebrochen ist. Viele stellen um von Gas auf Öl, temporäre Umstellung auf Öl. Also Schraubenhersteller Wirth, der hat von Gas auf Strom umgestellt. Berchtesgadener Land, die machen jetzt Heizöl. Andere nutzen auch Münchner Stadtwerke, die hatten Kraftwerke von Öl auf Gas umgestellt und machen das jetzt wieder rückgängig. Also viele nutzen Öl. Also das ist ein Hebel, dass man die Energieträger umstellt.
Nun kenne ich es aus den Privathaushalten, Herr Wambach, wenn man an Öl denkt, mittlerweile auch eine Verdreifachung des Ölpreises gegenüber vor 2 Jahren. Das heißt, egal für welchen Energieträger man sich derzeit entscheidet, das haben wir auch von Herrn Sievers gehört, die Kosten sind im Prinzip ähnlich. Vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit, weil man bei Gas nicht genau weiß, wie geht man in den Winter?
Ja, das stimmt, teuer ist alles. Also eine billige Lösung findet man nicht. Das Problem bei Gas ist, dass wir in Knappheiten reinlaufen können, die sich nicht nur im Preis widerspiegeln. Also wenn wir im Winter die hohe Nachfrage haben, dann wird der Markt zusammenbrechen. Dann werden die Preise explodieren und dann wird die Börse sagen, wir machen keinen Markt mehr. Und dann muss die Bundesnetzagentur rationieren. Und das ist noch eine ganz andere Problemlage. Wer bekommt dann das Gas? Also dann ist der Kampf um das Gas sozusagen, der dann stattfindet. In den anderen Bereichen haben wir hohe Preise. Und Öl ist ein Weltmarkt. Also ja, die Preise sind hoch, aber Öl sind wir tendenziell leichter belieferbar. Ganz so einfach ist es nicht, weil es muss ja auch verarbeitet werden, das Öl, als das jetzt im Gas der Fall ist. Deswegen ist jetzt im Winter tatsächlich die Maßvorgabe, wir müssen Gas einsparen und eigentlich müssen wir auch Strom einsparen.
Am Telefon ist unser erster Hörer heute Morgen. Jörn Stadtlander aus Hamburg ruft an. Herr Stadtlander, guten Morgen erstmal.
Ja, einen schönen guten Morgen. Ja, ich grüße Sie aus Hamburg. Wobei wir haben auch eine neue Betriebsstätte in Italien. Und da versuchen wir zurzeit fully renewable zu sein. Spannend, ehrlich gesagt auch herausfordernd.
In welchem Bereich arbeiten Sie? Entschuldigung, dass also Sie kurz unterbreche.
Wir sind ein Handelsunternehmen. Mhm. Wir kommen eigentlich aus dem Kohlenwasserstoffbereich. Und sagen, haben immer schon gesagt, diese Kohlenwasserstoffe sind viel zu schade zum Verbrennen. Da kann man tollere Sachen draus machen. Auch zum Beispiel ein Kunde von uns macht aus Recycling-Gummi diese Bahnübergänge, die Sie vielleicht kennen. Das ist recycelt und da kommt von uns nochmal eine zusätzliche Komponente rein. Die ist übrigens aus Mineralöl, aber wir haben auch andere Kunden, die machen auch was mit Sojaöl oder sowas. Und also schicke Sachen, aber bitte nicht verbrennen. Hier in Hamburg sind wir nicht völlig autark. Wir sind hier also angeschlossen schon an Stromnetz, machen aber viel mit Photovoltaik und auch Solarthermie. Im Winter brauchen wir kein Erdgas, sondern heizen dann zusätzlich mit Holzpellets, die übrigens auch teurer geworden sind. Was vielleicht eine Maßnahme für Betriebe ist, wir haben jetzt komplett alles virtualisiert. Es lag zwar nicht daran, weil wir an mehreren Standorten arbeiten, aber wir haben keinen eigenen Server mehr. Und auch keine Serverfarm. Wir hatten dort erheblichen Stromverbrauch. Der dürfte jetzt deutlich reduziert sein. Wir haben das noch nicht genau gemessen. Und alle Mitarbeiter haben jetzt auch Laptops und keine Desktops mehr. Auch das verbraucht eine Menge weniger.
Herr Stadtlander, haben Sie da schon sehr, sehr früh mit begonnen, sich da umzustellen in die Richtung, die Sie uns eben auch erzählt haben? Oder ist das die Konsequenz des Ukraine-Krieges und des damit verbundenen, sagen wir mal, Wirtschaftskrieges, nennen wir es so? Zumindest wird ja mit dem Gas derzeit doch sehr, sehr massiv Politik betrieben.
Nein, wir haben das ehrlich gesagt schon seit längerer Zeit gemacht. Das in Italien ist jetzt neu. Das korreliert damit. Also das ist alles neu. Dort kämpfen wir jetzt natürlich auch mit Preiserhöhungen. Zum Beispiel sind Photovoltaik-Elemente wesentlich teurer geworden, als wir die letztes Jahr noch eingekauft haben. Was wir jetzt dazu kaufen, ist wesentlich teurer. Aber die Sachen hier in Hamburg haben wir schon, die Photovoltaikanlage mit 2000, 2001, da waren wir mit die Ersten. Und die Solarthermine, sage 2003, 2009, Pelletofen. Das war alles schon sehr früh.
Und kommt Ihnen jetzt sehr, sehr, sehr zugute. Ich würde das gerne vor den Nachrichten, Herr Stadtlander, nochmal mit in die Runde auch hineingeben, weil das ist natürlich jetzt, erfüllt schon ein deutlicher Wettbewerbsvorteil, wenn man sehr früh sich um alternative Energieträger bemüht hat. Wie sehen Sie es?
Wir haben da auch Mitgliedsunternehmen, die genauso vorgegangen sind. Eigenstromerzeugung als Stichwort. Sie haben Photovoltaikanlagen auf dem Werksdach oder auf Windkraftanlagen installiert. Eigenwärmeerzeugung durch den Bau eines Holzhackschnitzelheizwerkes. All das machen Unternehmen bereits. Und ich möchte auf einen grundsätzlichen Gedanken hier in die Diskussion einführen. Zu meinen, man könnte durch Einsparungen wirklich im großen Umfang Erfolge erzielen und den Winter dadurch überstehen und mögliche weitere Einschränkungen der Gaslieferungen durch den russischen Präsidenten kompensieren, das halte ich für vermessen. Wir müssen bedenken, dass wir uns in einer Marktwirtschaft aufhalten, wo wettbewerbsfähige Unternehmen miteinander konkurrieren. Die neigen tendenziell nicht zur Ressourcenverschwendung. Das ist in ihrer DNA, dass sie Kosteneffektivität und Leistungseffizienz rein unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten beachten müssen.
Also das heißt, Herr Völz, da ist aus Ihrer Sicht nicht mehr viel Einsparpotenzial, würden Sie das so sagen?
Im Großen und Ganzen kann man das so sagen. Die Unternehmen machen es von alleine schon, allein um sich einen Wettbewerbsvorteil, was die Kostenseite ihrer Produktion angeht, zu verschaffen.
Einsparungen werden, so fasse ich das jetzt mal ein bisschen locker zusammen, werden nicht allzu viel bringen. Professor Wambach, sehen Sie das ähnlich? Ist da das Potenzial doch sehr begrenzt?
Also diese Einsparung durch Effizienzgewinne, ne, man kann die Heizung runterdrehen und ähnliche Maßnahmen oder halt umstellen von Desktop auf Laptops, das bringt etwas, aber viel nicht. Da hatte ich schon recht, dass die Unternehmen arbeiten effizient. Kein Unternehmen will ineffizient in die Märkte gehen. Aber diese 20%, die ich eben erwähnt habe, die sind ja zwingend. Mhm. Und was ist die zweite Konsequenz? Das eine ist Umstellung der Energieträger. Das ist ja keine Einsparung, das ist eine Umstellung. Das andere ist aber, dass Unternehmen ihre Produktion ins Ausland verlagern. Also auch hier anknüpfend, wenn man einen Italien-Bereich hat, dann verlagert man nach Italien. BASF stellt jetzt Ammoniak in den USA her und importiert es. Wir haben bislang Ammoniak exportiert, jetzt wird es importiert. Und das andere ist natürlich, dass man auch bei seinen Vorprodukten schaut, ob man die aus dem Ausland bekommt und nicht mehr im Inland bekommt. Das bedeutet aber auch, da muss man konsequent sein und sagen, das geht auf Kosten von Unternehmen oder vielleicht Teilbereichen von Unternehmen auch von Produktion im Inland. Mhm. Die muss oder die wird substituiert werden, oder das sehen wir jetzt schon. Also das ist jetzt keine Prophezeiung, sondern wir sehen das jetzt schon, dass diese Produktion im Inland zu Teilen substituiert wird, weil es jetzt im Ausland günstiger ist, diese Produkte herzustellen.
Und ich vermute mal, diese Produktionsstätten werden nach der Energiekrise dann nicht wieder zurückverlagert nach Deutschland.
Das ist das Riesenproblem. Die Energiekrise ist nicht nur diesen Winter. Wir haben extrem hohe Strompreise im nächsten Jahr. Die Future-Preise sind so hoch. Die Energiekrise wird auch im nächsten Winter uns noch beschäftigen. Also wir reden hier über Produktionsausfälle, die nicht nur Wochen, sondern sicherlich Monate oder eventuell sogar Jahre dauern werden oder ein Jahr, sagen wir mal, anderthalb Jahre. Also insofern, ja, wir sehen hier eine Verlagerung, das ist auch ein echtes Problem. Manche werden nicht zurückkommen.
Wir werden nach den Nachrichten weiterreden. Drohende Gasknappheit, wie sich die Wirtschaft auf den Ernstfall vorbereitet. Sie können anrufen, uns von Ihren Erfahrungen in Ihrem Unternehmen schildern. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Drohende Gasknappheit, wie sich die Wirtschaft auf den Ernstfall vorbereitet, unser Thema heute in der Sendung Agenda. Wir reden über eine mögliche Gasknappheit im Herbst und Winter und natürlich über die massiv gestiegenen Gas- und mittlerweile auch Strompreise. Wie gehen Unternehmen damit um? Wo gibt es ein mögliches Einsparpotenzial? Und welche Auswirkungen hat das für Unternehmen, die sowohl global als auch national agieren? Rufen Sie uns gerne an, erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen, ob jetzt Arbeitgeber, Unternehmer selber oder auch als Arbeitnehmer, wie in Ihrem Unternehmen versucht wird, sich auf diesen Herbst und Winter vorzubereiten. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464, und gerne versehen mit Ihrer Telefonnummer können Sie uns auch eine Mail schreiben, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Ich stelle Ihnen nochmal meine Gäste vor, falls Sie jetzt erst zugeschaltet haben. Professor Dr. Achim Wambach ist bei uns. Er ist Präsident des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, in Mannheim. Und Dr. Hans-Jürgen Völz, er ist der Chefvolkswirt des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft. Und neu mit dabei jetzt in dieser halben Stunde ist Gerd Röders. Herr Röders, guten Morgen erstmal.
Schönen guten Morgen.
Sie sind Geschäftsführer und Miteigentümer der G.A. Röders GmbH und Co. KG, ein Unternehmen, so steht es im Internet, das seit über 200 Jahren Guss produziert. Erzählen Sie uns, was ist Guss, was verbirgt sich dahinter und vor allen Dingen, wie wird es produziert?
Ja, also 200 Jahre ist unser Unternehmen tatsächlich alt und in Familienhand geführt, jetzt in der sechsten Generation von meinem Cousin und mir. Wir haben mal mit Zinn, klassischen Zinnguss angefangen, also so Teller und Tassen und solche Sachen. Heute machen wir hochkomplexe Produkte für die Flugzeugindustrie, für Automobil, sowohl Elektro- als auch Verbrenner, für die Medizintechnik, zum Beispiel die Beatmungsgeräte, die ja sehr aktuell in den letzten Jahren leider waren. Auch für Mikrofone, vielleicht sogar das, worüber Sie gerade sprechen, machen wir die Gehäuse. Also ganz unterschiedlich. Mhm. Wir betrachten uns als mittelständischen Betrieb, auch wenn wir nach der Definition, die gerade genannt wurde, das nicht mehr sind. Wir sind heute etwa 500 Mitarbeiter und reißen damit diese Latte, die die EU gesetzt hat, offiziell.
Erzählen Sie uns, wie wird Guss produziert? Vor allen Dingen, wie energieintensiv, darüber reden wir ja heute besonders, ist diese Produktion?
Also erstmal muss man sagen, dass wir Aluminium vergießen, also ein absolutes Leichtbaumaterial, was ja auch immer wieder recycelt wird. Insofern, ich glaube, es sind heute noch über 80% des jemals hergestellten Aluminiums in der Wirtschaft aktiv genutzt. Das heißt, wird immer wieder benutzt. Wir selber kaufen das Aluminium zu, das in der ursprünglichen Herstellung, wenn es zum ersten Mal hergestellt wird, sehr energieintensiv hergestellt wird. Und dann schmelzen wir es aber wieder ein, auch das recycelte Aluminium, was wir überwiegend zukaufen, und vergießen es dann in Stahlform. Und dann in einem relativ kurzen Prozess wird dann ein fertiges Gehäuse zum Beispiel daraus. Und dafür brauchen wir natürlich viel Energie, weil wir müssen das Aluminium von Zimmertemperatur auf knapp 700 Grad erhitzen und dann schnell wieder abkühlen. So ein Schuss, bis der dann so handwarm ist, braucht nur so eine Minute. Dann ist das von 700 Grad wieder kalt.
Mit welchem Energieträger machen Sie das? Mit Gas?
Klassischerweise haben wir unsere gesamte Gießerei mit Gas betrieben. Wir haben aber, so wie Herr Völz vorhin sagte, sparen tun die Unternehmen sowieso in den letzten Jahren unheimlich viel für Energieeinsparung getan. Denn wir haben ja neben der Verwerfung im Moment durch den Wirtschaftskrieg eigentlich die Veränderung sowieso vor uns. Das heißt, wir haben unsere Warmhalteöfen schon vor Jahren alle auf Strom und zwar auf ein sehr energieeffizientes Stromsparen umgestellt. Wir haben selber Öfen entworfen, die 80-85% weniger Energie verbrauchen als die alten Gasöfen.
Nun haben wir eben gehört, selbst wenn diese Umstellung in Richtung Strom dann geschehen ist, dann hat es trotzdem keine Auswirkung auf die Preise, die natürlich derzeit erstens abgerufen werden auf dem Strommarkt und zweitens dann natürlich auch von Ihnen bezahlt werden. Wie groß ist die Kostenbelastung für Sie, für ein Unternehmen mit rund 500 Mitarbeitenden?
Also so eine Firma, die 200 Jahre alt ist, hat viele Krisen durchlebt. Für mich ist dies hier in meiner Zeit und dies jetzt auch schon fast 30 Jahre die erste wirklich existenzbeängstigende Krise. Man muss da wissen, wir haben so um 2020 ungefähr 1,3 Millionen Euro für Energie ausgegeben. Aktuell, so wir denn überhaupt Verträge machen könnten, wird uns genannt eine Zahl so von 7,5 Millionen, die wir im nächsten Jahr einplanen müssten. Und wenn Sie sich so das vorstellen, früher war der Energieanteil so bei 5%, jetzt würde er über 25% hochschnellen. Und unsere Kunden, ob sie das mittragen, ist die große Frage. Wir sind im globalen Markt und zum Beispiel in Amerika ist ja diese Situation gerade nicht so. Die Preise sind ja 8-mal teurer.
Sie bleiben ja sicherlich, Herr Röders, noch einen Moment bei uns. Insofern gebe ich das auch mal in Richtung Herrn Völz und auch Professor Wambach weiter. Herr Dr. Völz, vielleicht auch zunächst die Frage an Sie. Ein Unternehmen, das global agiert, ist da die Existenzbedrohung möglicherweise noch mal größer, als wenn man auf national oder zumindest auf europäischer Ebene unterwegs ist, wo die Energiepreise ungefähr gleich sind?
Ja, es ist in der Tat so und ich kann das bestätigen aus dem einen oder anderen Gespräch im politischen Bereich, auch dass vielen gar nicht bewusst ist, dass es einen gravierenden Unterschied gibt zwischen kleinen und mittelständischen Unternehmen, dem Betrieb beispielsweise von Herrn Röders oder Großkonzernen. Großkonzerne können ihre Produktion in andere Länder verlegen. Der deutsche Mittelstand ist vielmehr im Land verhaftet, in der Region. Und während die kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht ausweichen können, weil sie müssen sie die Energiepreise vor Ort tragen, die Steuern, Ablast, der Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel und vor allem die Bürokratiekosten. Das alles sind Punkte, die im Unternehmen im härtesten treffen. Und Unternehmen, die global aufgestellt sind, können Teile ihrer Produktion oder auch ganze Standortverlagerungen vornehmen und dementsprechend dann auch eine Ausweichstrategie verfolgen. Sie sind also nicht zentral abhängig davon, was am Standort Deutschland passiert. Deutschland ist nach wie vor ein Absatzmarkt, aber auch Deutschland wird zukünftig an Bedeutung verlieren im globalen Kontext. Die Wachstumsmärkte sind bedauerlicherweise in anderen Regionen der Welt, leider nicht in Europa.
Professor Wambach, ich vermute mal, dass Sie auch schon länger diesen Markt, die Wirtschaft begleiten und natürlich auch beobachten. Ist es die größte existenzielle Krise für viele Unternehmen in Deutschland?
Ja, so würde ich das schon sehen. Die Unsicherheit ist extrem hoch. Die Dauer der Krise ist, also zumindest wenn man die Future-Märkte sich anschaut, sehr lange. Und das wird eine richtige Herausforderung für die Unternehmen sein. Und ich glaube auch, dass nicht alle Unternehmen mitgenommen werden können. Und der internationale Markt ist angesprochen worden. Das ist der große Wettbewerber. Das Energiekostendämpfungsprogramm der Bundesregierung sieht ja auch vor, dass gerade die Unternehmen unterstützt werden, die im internationalen Wettbewerb sind. Weil hier ist ein gewisser Widerspruch, weil wenn es zur Rationierung kommt im Gasfall, jetzt reden wir hier über Strom, aber wenn es zu Gas, zur Rationierung kommt, dann sagt die Bundesnetzagentur, aber gerade die im Wettbewerb sind, die kriegen es eher nicht, weil wir ja dann leichter von dem Ausland kaufen können. Volkswirtschaftlich macht das ja auch Sinn. Betriebswirtschaftlich ist das ein Problem, aber volkswirtschaftlich sagt man sich ja dann, wenn wir das Produkt auch aus dem Ausland kaufen können, dann ist es vielleicht sinnvoll, hier die Produktion einzustellen. Insofern sind die wirklich die Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb sind, die stehen vor dieser großen Herausforderung. Und ich denke, einige werden das auch schaffen. Es gibt Unterstützungsprogramme der Regierung, aber insbesondere wenn es hart wird im Gasbereich, dann werden auch einige Unternehmen sagen, wir verlagern die Produktion entweder selber ins Ausland, wenn es große Unternehmen sind, die auch Auslandsproduktionsstätte haben, oder halt die Kunden sagen, dann kauft man lieber im Ausland.
Herr Röders, ich vermute mal, als Familienunternehmen, 200 Jahre alt, die Produktion ins Ausland zu verlagern, ist wahrscheinlich keine Option für Sie.
Also ich möchte da nochmal zwei Gedanken zu bringen. Also wir, hier wird ja letztlich gerade gesagt, dass aus der Politik man bereit ist, auch gewisse energieintensive Unternehmen einfach hier sterben zu lassen. Wir hatten so ein Sterben zum Beispiel bei den Eisengießern und das führt heute dazu, dass wir überhaupt gar nicht die Kapazitäten haben, um diese großen Laben für Windräder, wo wir ja über 2000 aufstellen wollen, aufzustellen. Wenn unsere Industrie, unsere Aluminiumindustrie pleite geht, hat das natürlich extreme Auswirkungen auf Medizintechnik, auf Automobile, weil die Zulieferer kann ich dann international kaufen, aber Deutschland ist ja eigentlich ein Riesennetzwerk voller Innovationen. Und diese Innovationen passieren ja gerade auch bei den Mittelständlern. Und wenn die alle wegsterben, die energieintensiven, dann stirbt Innovation und dann gehen auch nachher die Großen irgendwann meiner Ansicht nach aus Deutschland raus.
Aber Sie haben eben gesagt, Herr Röders, Sie agieren global. Wie können Sie dann mit Preisen, die aufgerufen werden für Ihre Produkte weltweit, wie können Sie mithalten, wenn Sie, so wie Sie es eben beschrieben haben, erzählen, wie massiv die Energiepreise gestiegen sind? Wie versuchen Sie das?
Also ich möchte das nochmal, diese zwei Stränge überlegen. Der eine Strang ist ja wirklich die Veränderung. Darauf stellen wir uns seit Jahren ein. Sie wissen vielleicht ja auch, dass wir an einem Wasserstoffofen forschen, dass wir die Energie an jeder Ecke fünfmal umdrehen und gucken und wir haben da riesen Fortschritte erreicht, das braucht Zeit und da sehen wir uns schon gewappnet. Unsere Firma kauft seit 4 Jahren 100% Ökostrom, auch für das Gas, was wir noch brauchen, zahlen wir freiwillig eine Ausgleichsabgabe, weil auch das wird ja gewünscht. Diese Änderung zur Klimaneutralität ist auch ein Vorteil unseres Standorts, weil wir hier schon weiter sind als viele andere Betriebe in der ganzen Welt. Die jetzige Zeit ist natürlich extrem gefährlich, also diese jetzigen 2 Jahre vielleicht, weil da sind wirklich solche Preise aufgerufen, wenn jetzt unsere Kunden sagen, das können wir nicht mitmachen, wir müssen das jetzt woanders herziehen, dann werden hier viele Betriebe, auch unserer wahrscheinlich, irgendwann über die Wupper gehen und die kommen nicht wieder, weil ein Zoom-Betrieb wird nicht wieder eröffnet werden, da bin ich mir sicher. Und dann geht das Netzwerk kaputt. Deswegen glaube ich auch, die Veränderungen, die müssen wir wuppen, die können wir auch wuppen. Jetzt die Verwerfung, der Krieg und alles, da brauchen wir wirklich Unterstützung, weil wir können jetzt nicht in den USA eine neue Gießerei aufmachen. Den Cashmittel haben wir gar nicht.
Ich nenne nochmal die Telefonnummer, meine Damen und Herren, falls Sie uns von Ihren Erfahrungen in den Unternehmen, in denen Sie arbeiten, denen Sie vorstehen, falls Sie uns davon erzählen, wie Sie versuchen, mit diesem Markt, mit diesen Preisen, mit dieser Energieknappheit umzugehen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Nun haben Sie, Herr Röders, ja gerade den Wasserstoffofen angesprochen. Alle wissen, Wasserstoff, das ist eher eine mittelfristige, vielleicht sogar eine langfristige Option. Wie lange wird es denn in Ihrem Bereich noch dauern, bis solch ein Ofen dann idealerweise mit grünem Wasserstoff betrieben werden kann?
Ja, das sind viele Faktoren. Der Also wir haben tatsächlich die ersten Versuche an dem Ofen in den letzten Wochen schon durchgeführt. Ich denke, so einen Prototypen werden wir sogar dieses Jahr aufbauen. Der wird noch nicht richtig schmelzen können, aber da geht es ja auch darum, wie man so einen Ofen wirklich beheizt, dass es überall warm wird und so weiter. Ich vermute, dass man einen richtigen Schmelzofen im nächsten Jahr haben wird, vielleicht übernächstes Jahr. Dann müssen wir ihn industriell anwenden. Der zweite Punkt ist natürlich, wie kriegen wir den Wasserstoff her? Da arbeiten wir mit der Uni in Berlin zusammen. Da wird im Moment auch eine Arbeit geschrieben. Norddeutschland, ich komme ja aus Soltau, das ist zwischen Hamburg und Hannover, ist natürlich ein tolles Bundesland für viel Windkraft, womit man dann auch mal grünen Wasserstoff herstellen kann. Da tut sich irre viel. Heute gibt es aber noch keinen Wasserstoff. Und das ist auch, glaube ich, nicht vorgesehen, das Wasserstoffnetz bis Soltau auszubauen. Aber es wird vielleicht hier eine Wasserstofftankstelle demnächst geben und diese Dinge, dem muss man sich annähern. Ich würde mal sagen, 5 bis 10 Jahre, bevor wir wirklich hier mit Wasserstoff fertigen können, so es denn dann genügend grünen Wasserstoff gibt.
Also das hilft uns und Ihnen vor allen Dingen natürlich in der derzeitigen Krise nicht. Ich gebe auch mal diesen Bereich auf der regenerativen Energien auch nochmal weiter an Sie, Dr. Völz. Sind wir weiterhin Gas, Strom, Öl ausgeliefert als Unternehmen oder viele Unternehmen? Oder gibt es durchaus auch schon Ansätze, wo man sagt, da ist man heute so weit, dass man komplett oder großteils teilweise auf regenerative Energieträger setzen kann?
Dafür gibt es sicherlich auch Beispiele. Ich möchte auch einen anderen Aspekt hervorheben, um ein wenig den Nachteil, den Unternehmen im Bereich der Kosten haben, Energiekosten haben. Sonst ist man noch sehr erfinderisch, wie man dem aus dem Weg gehen kann. Mir sind Beispiele gekannt von Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe, die wieder auf Vorratslagerhalterungen setzen, weil auf diese Weise Kundenwünsche von jetzt auf gleich bedient werden können. Wir alle kennen das, wenn man etwas bestellt, muss man teilweise Wochen, wenn nicht sogar Monate warten. Dieses Unternehmen oder diese Unternehmen, die auf Vorratslagerhaltung setzen, können ihre höheren Preise dadurch durchsetzen am Markt bei ihren Kunden, indem sie sofort lieferfähig sind. Und auch das ist eine Möglichkeit, um der aktuelle Situation im gewissen Umfang auch resilienter zu sein. Und darüber hinaus die Stückigkeit der Lieferkettendiversifizierung, auch das wird gehandhabt. Und ein Punkt, der auch nicht übersehen werden darf, das, was Herr Röders gerade schilderte, Industrien, die hier weggehen, die aus betriebswirtschaftlichen Gründen hier in Deutschland nicht mehr wirtschaftlich produzieren können, möglicherweise dann ihre Geschäftstätigkeit ganz einstellen oder ins Ausland verlagern werden, nicht zurückkommen. Und das läuft ein wenig auch entgegen dem übergeordneten Politikziel der Europäischen Union, auch der Bundesregierung, dass wir nicht komplett abhängig sein dürfen von Zulieferungen aus dem Rest der Welt. Also es ist nicht die Autarkie, die angestrebt ist, aber die Resilienz dadurch, dass man mehrere Hersteller von Produkten hat, die im Bereich der kritischen Infrastruktur notwendig sind, um in einer entwickelten Volkswirtschaft wie der Bundesrepublik Deutschland auch zukünftig wettbewerbsfähig zu sein und hier Wachstum und Wohlstand zu generieren.
Professor Bambach, auch die Frage an Sie. Regenerative Energieträger, brauchen die einfach noch Zeit und helfen die uns und den deutschen Unternehmen am Ende nicht in dieser derzeitigen Krise?
Also in der derzeitigen Krise sind die da sind, die erneuerbaren Energien, die helfen. Man wird jetzt innerhalb von einem Jahr den Ausbau nicht so dramatisch ausweiten können, dass wir sagen, damit kommen wir durch. Auch bei den erneuerbaren Energien ist es ja so, dass wir am Ende vom Ausland abhängig sein werden. Der Wasserstoff ist schon erwähnt worden. Wir können das gar nicht alle selber produzieren. Also auch mittelfristig werden wir mit dem Ausland agieren, aber trotzdem ist das der richtige Weg, weil wir halt nicht mehr von einzelnen Ländern so stark abhängig sein werden, wie wir es jetzt sind. Aber jetzt in der Krise kommen wir damit ein bisschen weiter, aber nicht viel.
Am Telefon ist Herr Zuofen, der aus Erfurt anruft. Herr Zuofen, ich grüße Sie. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Was können Sie an Erfahrungen vielleicht aus einem Unternehmen, das Sie kennen, wo Sie selber arbeiten, das Sie selber besitzen, was können Sie einbringen?
Aus der Erfahrung kann ich einbringen, dass ich festgestellt habe, dass zum Beispiel bei Glashütten das Thema Photovoltaik bis vor ganz kurzer Zeit kein so großes Thema war. Denn wenn Sie sich heute Glashütten, und die haben große Freiläger, anschauen, und ich vermute mal, das ist bei dem Herrn, der vorhin da Gussteile hergestellt hat, eventuell auch so, meine Frage ist eigentlich auch an Sie als Moderator. Mir fehlt die Frage danach, wie viel Photovoltaik haben Sie installiert? Es gibt Tausende von Quadratmetern, Freiflächen und Hallenflächen. In jedem Betrieb, vielleicht nicht Tausende in jedem, aber vielleicht einige hundert, die man längst hätte mit Photovoltaik bepflastern können. Die Photovoltaik wird natürlich nicht alleine das Problem lösen, gar keine Frage. Aber es muss ein Mix sein und jede Maßnahme hilft weiter.
Herr Zuofen, wir können Otto Sievers nicht mehr fragen, den Geschäftsführer der Glasmanufaktur Harz Kristall. Sie haben ja die Glashütte angesprochen, aber wir können Herrn Röders fragen. Herr Röders, Photovoltaik auf den Fabrikhallen Ihres Unternehmens? Alltag oder
natürlich.
Noch kein?
Natürlich. Alltag. Natürlich. Also auf unserem Neubau vor allem ist alles voll mit Photovoltaik. Es war damals auch genehmigungsmäßig so ganz ein bisschen kritisch. Wir machen heute in unserem neuen Werk 43% unserer Energie über Photovoltaik, aber eben nur in den Sommermonaten. In den Wintermonaten, da fällt uns das schwer und da müssen wir natürlich trotzdem schmelzen und unser Aluminium vorbereiten und das machen wir eben mit Gas.
Wenn aber im Sommer auch in den alten Werken entsprechend Photovoltaik vorhanden wäre, beziehungsweise nachgerüstet worden wäre, und man muss hier immer auf die sehr kleinen Zwischentöne der geschickt antwortenden Unternehmer achten, in unserem neuen Werk natürlich, im alten Werk ist es nicht. Und wie ist es mit den Freiflächen, die Sie haben? Mir ist natürlich klar, dass Sie im Sommer meinetwegen 40-50% schaffen und im Winter schaffen Sie vielleicht gerade 10 oder wenn es gut geht 15%. Alles gar keine Frage. Aber wenn das jeder machen würde, der es heute nicht hat, hätten wir auch im Winter eine deutliche Entlastung. Und darum geht es doch. Es geht um den Mix.
Also Herr Zuofen, da so wie ich es bei Ihnen raushöre, auch ein bisschen ungeduldig, dass Sie sagen, da ist einfach in der Vergangenheit viel zu wenig getan, auch im unternehmerischen Bereich.
Richtig. Und die Unternehmer klagen natürlich. Und ich verstehe das auch. Ich bin vom Beruf Unternehmensberater. Ich kann das alles nachvollziehen, wenn die in ihre Preisrechnungen, Kalkulationen gucken, dass denen da ganz schlecht wird. Aber das ist auch nichts, was uns jetzt in diesem Winter hilft. Aber wir müssen doch endlich mal kapieren, dass bereits in den 70er Jahren der Club of Rome gesagt hat, Natur hat ihren Preis. Hat keine Sau interessiert. Jeder hat einfach weitergemacht. So, und hier muss nun aber endlich, und zwar mit Geschwindigkeit, etwas passieren, dass wir nicht 2025, 2027 immer noch über die gleichen Probleme reden.
Club of Rome 1972, 2022, gestern auch in den Medien, auch wieder aktuell, auch für uns. Herr Sievers, Herr Röders, erstmal an Sie, aber dann auch an die beiden anderen. Fällt da Unternehmen auch etwas vor die Füße, was in der Vergangenheit hätte getan werden können, nämlich ein Stück autonomer und autarker zu werden?
Also ich möchte da nochmal, ich glaube, das war Herr Völz oder Herr Professor Wambach, wir sind im internationalen Markt. Bei uns ist es oft ein Viertel Cent, der den Unterschied macht, ob wir ein Projekt bekommen von einem Automobilisten zum Beispiel oder nicht. Und die Energiekosten sind die zweithöchsten Kosten. Da haben wir immer schon viel getan. Also unser Unternehmen ist seit Jahren, machten wir ein Energiemanagementsystem. Das heißt, wir gucken genau, wie viel Gas wir fahren. Zum Beispiel machen wir auch manchmal jetzt die ganze Firma zu, weil wir sagen, wenn wir dann dreischichtig arbeiten, dann muss das ganze System nicht permanent aufheizen. Das kann ich so nicht unterschreiben. Ich glaube, unsere ganze Branche und auch, glaube ich, kann man für die Industrie reden, der ist seit langem das Energiethema, ein brennendes Thema, wo sie dran arbeitet und das permanent optimiert. Und für uns ist das sowieso klar, ich habe das ja gesagt, dass wir Ökostrom kaufen, der war immer teurer und auch fürs Gasausgleich machen, dass wir seit 2017 Photovoltaikanlage haben. Sie können es nicht überall bei unserer Firma Photovoltaik machen, zum Beispiel bei einer Gießerei ist es auch ein bisschen eine Frage, wie sauber bleibt das, wie gut arbeiten die Module da, aber da wo es geht, haben wir es, ja.
Professor Wambach, fällt da Unternehmen auch die Vergangenheit ein bisschen auf die Füße, wo man Dinge hätte machen, umrüsten können und wo es nicht geschehen ist?
Ja, man kann den Unternehmen nicht vorwerfen, dass sie wirtschaftlich kalkulieren, was sie gemacht haben. Aber da haben sich ja jetzt auch die Zeiten geändert. Also die Zertifikatspreise Also die Preise für die Emissionen von CO2 sind stark gestiegen in den letzten Jahren, von unter 20 auf jetzt mittlerweile 90 Euro. Also fossiler Strom wird teurer. Und was jetzt wirklich neu ist, ich denke, das ist auch in den Unternehmensentscheidungen neu, ist die Gaspreise, jetzt nicht nur kriegsbedingt, sondern die werden ja auch mittelfristig höher bleiben. Wir wollen mehr Flüssiggas, um unabhängiger zu werden. Also fossile Energie wird teurer. Insofern denke ich, das ist, wenn man sagt, das Positive, ein Boost durch diese Entwicklung, die wir jetzt haben, dass also die Hürden gegen den Ausbau der Erneuerbaren in den Unternehmen, wenn es dann noch welche gab, jetzt sind sozusagen die letzten Hürden sind da gefallen und es lohnt sich dann auch wirtschaftlich, diese Umstellung, und so sollte es ja auch sein.
Herr Röders, weil Sie nur bis 11 Uhr...
Sie mir, Herr Röders, einen Aspekt würde ich gerne einbringen, wenn Sie ja. einverstanden sind. Und zwar liegen mir auch konkrete Beispiele vor von Unternehmen, die Photovoltaikanlagen bereits installiert haben und seit 8 Monaten darauf warten, dass sie zertifiziert werden. Auch dort gibt es bei Zertifizierungsinstitutionen scheinbar Kapazitätsprobleme, und das führt auch zu gigantischen Verlusten. In diesem Fall konkret, der mir hier vorliegt, sind es 50.000 Euro seit den letzten 8 Monaten, die entstanden sind an Schäden dadurch, dass eine Anlage, die von jetzt auf gleich durch Umlegen eines Schalters funktionieren könnte, nicht abgenommen wurde und damit eben auch keinen Strom produziert.
Ja, wichtiges Beispiel auch an der Stelle. Herr Röders, da Sie nur noch bis 11 Uhr dabei sind, kurz die Frage zum Schluss. Wie schauen Sie auf Herbst und Winter?
Ja, wir versuchen uns einzuigeln, wir sparen, wo wir können. Wir haben auch weniger Aufträge von unseren Kunden. Wir sehen, dass eine Rezession schon da ist oder aufzieht. Wir sehen da besorgt hin und versuchen, wie auch aus der Geschichte unserer Firma zu lernen, wie in anderen Krisen durch kluges Handeln auch diese Krise zu überleben mit den notwendigen Anpassungen, die man dann machen muss.
Krise als Chance, wenn wir in ein paar Jahren draufschauen, 30 Sekunden haben wir noch, was würden Sie sagen, steckt auch eine Chance in dieser Krise, wenn wir und wenn Sie gut durch diese Krise durchkommen?
Wenn wir gut durch diese Krise durchkommen, ja, dann steckt in jeder Krise eine Chance. Rückblick ist immer sehr viel angenehmer, wie nach vorne zu blicken, aber nach vorne ist es spannender. Und das sind die Aufgaben, die wir als Unternehmer haben, durch solche Krisen durchzukommen.
Herr Röders, herzlichen Dank, dass Sie uns erzählt haben von Ihrer Situation, von Ihrem Unternehmen und all die Dinge, die gerade mit dieser Gas- und Stromknappheit verbunden sind und den steigenden Preisen. Alles Gute Ihnen und Ihrem Unternehmen.
Vielen Dank. Ja, tschüss.
Und wir reden weiter an dieser Stelle, wie sich die Wirtschaft auf den Ernstfall vorbereitet, drohende Gasknappheit. Aber wir haben auch gehört, die Strompreise, die massiv gestiegen sind. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Letzte halbe Stunde der Sendung Agenda mit Michael Röhl am Mikrofon. Wie bereiten sich Unternehmen auf eine Gasknappheit vor? Wie versuchen sie, mit den massiv gestiegenen Gas- und Energiepreisen umzugehen? Unser Thema noch bis 11:30 in der Sendung Agenda. Drohende Gasknappheit, wie sich die Wirtschaft auf den Ernstfall vorbereitet. Und Sie können weiter anrufen, uns aus Ihrem Bereich, aus Ihren Unternehmen, wo Sie möglicherweise arbeiten oder auch unternehmerisch tätig sind, erzählen, wie Sie dort eben umgehen mit dieser Energiekrise. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Meine Gäste weiterhin mit dabei sind Dr. Hans-Jürgen Völz, er ist der Chefvolkswirt des Bundesverbandes Mittelständische Industrie, und Professor Dr. Achim Wambach, er ist der Präsident des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung ZEW in Mannheim. Und in dieser letzten halben Stunde begrüße ich hier in die Runde mit hinein Jürgen Hinkelmann. Herr Hinkelmann, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen aus Dortmund.
Vizepräsident des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks und Geschäftsführer einer Dortmunder Bäckerei. Herr Hinkelmann, der Zufall will's. Ich habe hier in der hiesigen Zeitung, ich glaube gestern war es, einen Artikel gelesen über einen Bäcker, der sich über diese Energiekrise, die hohen Materialkosten beklagt. Und dieser ganze Artikel ist überschrieben, die Lage ist perspektivlos. Würden Sie das auch so pessimistisch, negativ sehen?
Also für uns sehe ich die Lage nicht perspektivlos insgesamt als Bäckerhandwerk insgesamt. Aber es ist schon so, dass wir natürlich mit dieser riesigen Rohstoffpreisexplosion, wir haben ungefähr 30-35% ist unser Warenkorb teurer geworden. Und dazu jetzt eben auch noch die Energiesituation. Und dazu auch im Moment ja für uns nicht die Sicherheit, dass wir auch, wenn die Gasnotfallstufe 3 ausgerufen wird, wir als dezentrale Lebensmittelversorger auch noch überhaupt Gas geliefert bekommen.
Ah, okay.
Das ist die große Problematik. 70% der Bäckereien heizen eben ihre Backöfen mit Gas.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also Gas ist immer noch auf Platz 1. Was sind die Alternativen? Ist es dann Strom oder gibt es noch ganz andere Möglichkeiten?
Also Strom ist für die allermeisten Betriebe keine Alternative. Wenn ich von unserem Betrieb ausgehen würde, wir müssten hier zwei zusätzliche Trafostationen bauen. Wir bräuchten ungefähr 2000 kW zusätzliche Leistung. Die würde der Netzbetreiber nicht zur Verfügung stellen können und wollen. Also dann wäre die Nachbarschaft.
Wie produzieren dann die anderen 30% die Brötchen, das Brot täglich?
Zum größten Teil wird dann sicher Öl verfeuert. Es gibt eben auch den einen oder anderen Kollegen, der mit einem Holzbackofen und Pellets arbeitet. Es gibt auch Backöfen mit Strom. Jetzt haben wir eine relativ große Bäckerei. Wir haben also insgesamt 60 Geschäfte, backen hier an einer zentralen Backstube. Ich habe schon im April zwei Brennstoffbrenner gekauft, sodass wir zumindest für 2/3 unserer Backfläche, weil dafür braucht man relativ große Kesselgrößen, eben da, dass wir umstellen können auf Heizöl. Also wir können jederzeit zwischen Gas und Heizöl wechseln. Mindestens mit 2/3 der Fläche.
Ich kenne es jetzt nur aus dem privaten Bereich. Ist das denn ein Unterschied? Gaspreise, Ölpreise, Strompreise? Oder liegt das am Ende, wenn man sich die Produktionskosten, die Energiekosten dann für die Produktion anschaut, liegt das ungefähr auf einer Ebene?
Wir haben im Moment ja bei uns im Betrieb einen Gaspreis für dieses Jahr ausgemacht. Im Moment passt der ja auch noch. Das wird sich mit der Gasumlage dann ja ändern. Und wir haben jetzt eben Heizöl eingekauft für 1,30 Euro den Liter. Da muss man davon ausgehen, dass Heizöl im Moment zu den bisher vereinbarten Preisen ungefähr doppelt so teuer ist. Mit der Gasumlage ändert sich das und dann ist es pari.
Aber Sie sagen ja, die ganz, ganz große Sorge, die Sie auch haben, ist, was passiert? Wir haben ja heute schon auch drüber gesprochen, derzeit zumindest angekündigt für 3 Tage kein Gas mehr über Nord Stream 1, also aus Russland. Was passiert, wenn der Gashahn ganz zugedreht bleibt auch hinterher? Was ist, wenn trotz Gasspeicher, die ja ganz gut gefüllt werden, wenn es am Ende zu einer deutlichen Gasknappheit kommt? Vielleicht, Herr Völz, gebe ich das auch mal an Sie weiter mit Blick auf die mittelständische Industrie. Ist das die ganz, ganz große Sorge, dass wir in eine Situation hineinkommen, wo tatsächlich geschaut werden muss, wer bekommt noch Gas und wer nicht?
Also ganz im Allgemeinen kann man sagen, es geht grundsätzlich um alle Energieträger und im Besonderen um das Thema auch Gas. Mhm. Und wir sind der Ansicht, dass das, was von der Bundesnetzagentur beabsichtigt wird, eine Zuteilung nach einem Auktionsmodell der falsche Weg ist. Es muss darum gehen, dass nicht derjenige, der das dickste Finanzpolster hat, also die Industrie, an diese Gaskontingente kommt, sondern die es am dringendsten brauchen. Wie wir gerade auch gehört haben von Herrn Hinkelmann, eine Bäckerei. Eine Bäckerei ist auch in dieser Situation, die er sie geschildert hat, komplett von Gas abhängig. Und aber wenn dort keine Produktion mehr erfolgt, dann stehen seine Kunden auch schlecht da. Und bei der Lebensmittelversorgung, haben wir ja schon während der Corona-Pandemie gesehen, da ist die Bundesregierung besonders bereit gewesen, dann auch Ausnahmen vorzunehmen, was die Öffnungszeiten angeht und die Zutrittsmöglichkeiten.
Aber Herr Völz, gibt es nicht mit Blick auf die Bundesnetzagentur, gibt es da nicht doch eine Priorisierung bei der Gasverteilung? Also, dass man erstmal sagt, da sind Pflegeheime, Krankenhäuser, da sind die Privathaushalte und dann schaut man in Richtung auch Wirtschaft. Also gibt es nicht doch schon da auch eine Priorisierung, die vielleicht auch schon klar kommuniziert ist?
Ja, die Priorisierung, die Sie gerade geschildert haben, die existiert, dass soziale Einrichtungen, Altersheime, Pflegeheime, Krankenhäuser als allererstes bedient werden mit Gas aus naheliegenden und verständlichen Gründen und danach erst die Belange der Wirtschaft berücksichtigt werden. Aber wir sind ja heute dort hier in dieser Diskussionsrunde, um die Belange der Wirtschaft miteinander zu diskutieren. Das ist ein gravierender Unterschied zwischen dem Modell, das ich gerade geschildert habe, oder das von Auktionsmodell der Bundesnetzagentur, das Großverbraucher bevorzugt aus der Industrie, die das dickste Finanzpolster haben. Und dann droht mittelständische Unternehmen, sozusagen in die Röhre zu gucken, weil sie eben nicht über diese dicksten Finanzpolster verfügen, aber gerade die es am dringendsten brauchen, um ihre Produktion aufrechtzuerhalten.
Professor Wambach, geht's, wenn es zu dieser Priorisierung kommt, geht's um das dickste Finanzpolster oder geht's auch, wenn man jetzt mal Richtung Großbetriebe ausschaut, geht's vielleicht auch darum, dass dann auch die meisten Arbeitsplätze dann betroffen werden, möglicherweise von einem Produktionsstopp?
Genau, also was sich die Bundesnetzagentur anschaut, ist zum einen die geschützten Kunden, das sind die Haushalte und die sozialen Einrichtungen. Und dann bei den Unternehmen sind zwei Aspekte relevant. Eines ist, wie hoch ist die Wertschöpfung, also wie wichtig ist das Gas in der Produktion und was wird damit sozusagen an Werten geschaffen? Und das zweite ist diese internationale Substitution. Also kann man das Produkt auch, weil es hart auf hart kommt, aus dem Ausland hinzukaufen oder ist das eine reine nationale Angelegenheit und wir sind davon abhängig, dass wir weiter produzieren? Also das sind die Kriterien, die verwendet werden. Ja, es wird auch diskutiert, Auktionsmechanismen zu verwenden. Und da ist halt das Problem, was die Bundesnetzagentur hat, sie durchschaut ja nicht die gesamte Lieferkette. Also es ist allen klar, Bäckerwesen ist wichtig, ja, aber auch die Chemie ist wichtig, weil auch die Produkte fließen ein letztendlich in Verpackungen, in Materialien, auch in Abdichtungen und so weiter. Und das kriegt man halt über Auktionsmechanismen, über Marktmechanismen besser heraus als über ein reines Reporting. Deswegen, meines Erachtens ist es noch nicht ganz klar, wie am Ende rationiert wird. Es wäre wichtig, wenn wir da mehr Klarheit hätten. Aber vermutlich wird es beide Elemente geben. Das eine ist also nach Kriterien zuteilen, aber auch ein paar Marktelemente, die eingesetzt werden.
Nun ist es ja so, Herr Bambach, dass man momentan den Eindruck hat, es wird ja auch die Botschaft wird ja auch verbreitet. Gasspeicher, der Füllzustand nimmt weiter zu. Wir sind schon ein paar Wochen voraus, was die jeweiligen Stufen auch da gibt, bis 90-95%. Was ist Ihr Eindruck? Laufen wir auf diese Gasknappheit zu oder werden wir in diesem Herbst, Winter möglicherweise doch noch mit einem blauen Auge davonkommen? Und wenn das möglich ist, woran könnte es scheitern oder woran könnte es liegen, dass es am Ende funktioniert?
Also die Speicherbefüllung funktioniert und das sind sozusagen die guten Nachrichten. Die hohe Unsicherheit kommt durch das Verhalten Russlands. Also insofern da sind alle Modelle, die schwimmen da, was das betrifft. Wir sehen auf der Unternehmensseite, dass viel eingespart wird, dass viel substituiert wird. Der Effekt funktioniert auch. Wo es nicht funktioniert, ist zum einen im Strombereich. Wir verwenden viel mehr Gas als notwendig, was auch daran liegt, dass die Stromnachfrage so hoch ist und die von Frankreich ist schon erwähnt worden, dass auch Frankreich sehr stark in Deutschland Strom hinzukauft. Also das funktioniert nicht. Und die Konzepte für die Haushalte, die stehen eigentlich auch noch nicht. Wir sind ja noch nicht im Winter. Haushalte verbrauchen Gas primär zur Wärme. Und wie da eingespart wird, was da für Möglichkeiten sind, was da für Alternativen sind, das ist halt nicht nur die Dusche am Morgen, die jetzt immer diskutiert wird. Also da haben wir wirklich noch Baustellen. Also insofern, als Unternehmer darf man nicht Entwarnung geben. Also ein Unternehmer sollte sich schon vorbereiten, auch für den Worst Case. Der Worst Case heißt Rationierung durch die Bundesnetzagentur und dass man selber eventuell nicht die Zuteilung bekommt.
Herr Hinkelmann, nun müssen viele, viele Bäckereien, Bäckereibetriebe durch die nächsten Wochen erstmal durchkommen, wo genügend Gas noch da ist, aber zu entsprechend hohen Preisen. Wie schwer ist das an Kundinnen und Kunden, diese Preise weiterzugeben? Bei einer Inflationsrate, wo viele sagen, ich muss schauen, was ich mir noch erlauben und was ich mir noch leisten kann.
Das wird natürlich immer schwerer, je geringer das frei verfügbare Einkommen der entsprechenden Haushalte ist. Und deswegen fordern wir auch ganz klar einen finanziellen Rettungsschirm, um dort eben entsprechend nicht die komplette Wucht der entsprechenden Gaspreiserhöhung und Strompreiserhöhung eben mitzubekommen. Das wird sonst den gesamten Mittelstand nicht nur in Bäckereien, aber eben auch in Bäckereien in existenzbedrohende Gefahren bringen. Das ist für mich ganz, ganz klar. Und es kann für mich auch nicht über Leben und Tod eines Bäckereiunternehmens entscheiden, hat er jetzt noch 2 oder 3 Jahre einen entsprechenden festen Gas- oder Stromvertrag oder läuft er Ende dieses Jahres aus oder ist er schon im Juni ausgelaufen? Wenn das alleinige Kriterium ist, ob ein Betrieb überleben kann oder nicht, glaube ich, ist die soziale Marktwirtschaft nicht gut aufgestellt.
Das müssen wir auch noch sagen, dass natürlich viele Betriebe tatsächlich auch mittelfristig, längerfristige auch Verträge auch haben und da auch Preise erstmal auch festgeschrieben sind.
Wenn die denn gehalten werden,
das genau, weiß ja auch keiner. Das weiß auch keiner, genau. Michael Nöding würde ich gerne in die Runde mit hineinnehmen. Ich lese hier, Herr Nöding, Sie arbeiten in der Photovoltaikindustrie. Musste auch eingespart werden in Richtung Gas und Strom oder ist da genug Energie vorhanden?
Ich sage mal, in dem Bereich ist es tatsächlich so, dass wir ganz, ganz viele der Produkte in Asien produzieren lassen und in Asien selber auch Stromknappheit bereits herrscht. Die deutsche Industrie ist davon auch maßgeblich betroffen, sprich also viele Photovoltaikproduktehersteller müssen sich auch umsehen, wie können die gestiegenen Energiekostenpreise tatsächlich auch auf die Kunden umgelegt werden, um selber da weiter vorankommen zu können in den Bereichen. Was hier eine ganz, ganz große Herausforderung darstellt, ist, ich sage mal, die Gesetzgebung dabei, dass wir in vielen Bereichen gar nicht Flächen nutzen können für Photovoltaikanlagen, um Strom zu erzeugen für produzierendes Gewerbe, oder auch die Flächen gar nicht groß genug sein können, um überhaupt den Strombedarf decken zu können.
Wir hatten ja eben einen Hörer, der sehr, sehr ungeduldig war, der gesagt hatte, eigentlich gehören auf Freiflächen, auf viele Fabrikhallen, da gehört Photovoltaik obendrauf. Aber Sie sagen, so ganz so einfach ist es dann doch nicht am Ende.
Richtig, ganz einfach ist das nicht. Das hängt mit vielen verschiedenen kleinen Details auch zusammen. Nehmen wir mal, ich sag mal, große Industriehallen. Die sind seinerzeit statisch meistens so gebaut worden, dass die, ich sag mal, die gesetzlichen Vorschriften einhalten, eine gewisse Lastreserve auch darstellen können für Schneelasten oder auch Windlasten. Aber eine Photovoltaikanlage, die zwischen 12 und 16 Kilogramm pro Quadratmeter wiegt, gar nicht tragen können. Das heißt, wir haben zwar da eine Dachfläche, aber die kann gar nicht genutzt werden. Und das betrifft insbesondere halt ältere Gebäude oder auch, ich sag mal, im Logistikbereich halt viele Neubauten, die einfach nur ein Stahlleichtbau sind, wo gar nicht die Lastreserven vorhanden sind. Also das ist gar nicht so einfach und man muss halt wirklich schauen, welche Flächen kann ich wirklich belegen. Also ich stehe hier gerade zum Beispiel vor einem Acker, auf dem Mais angebaut wurde. Den kann ich nicht für eine PV-Fläche hernehmen einfach.
Also da muss man sehr, sehr genau schauen. Aber dort, wo es möglich ist, vielleicht noch ganz kurz, Herr Nöding, wären denn genug Photovoltaikanlagen tatsächlich da, um sie zu installieren? Oder gibt es da neben gestiegenen Kosten auch weiter Lieferengpässe? Und dann brauchen wir ja noch das Personal, das dann entsprechend die Anlagen dann auch noch aufbaut.
Genau, also Lieferengpässe haben wir in verschiedenen Bereichen. Ich sag mal zum einen für die Produkte, die in Europa produziert werden. Sprich also jetzt zum Beispiel Kabel, Leitungen etc. Wechselrichter sind ein ganz, ganz großes Thema aktuell. Da wird sehr, sehr viel auch aus Asien importiert. Der Großteil, ich würde sagen zwischen 80-85%, kommen, ich sag mal, im Großanlagenbereich aus Asien. Bei den PV-Modulen selber ist das relativ, ich sag mal, versorgungssicher. Aber der tatsächlich mitkritischste Bereich ist die sogenannte Unterkonstruktion, sprich also die Metallbauteile, Aluminium oder auch teilweise Stahl, das halt klassischerweise in Europa oder auch der Türkei hergestellt wird oder auch in der Ukraine sehr, sehr viel produziert wurde. Und das fehlt uns neben den Arbeitskräften wirklich massivst, sodass wir hier einen Rückstau haben, ich sag mal von mittlerweile fast einem halben Jahr bis zu einem Dreivierteljahr, was wir in unserer Branche hinterherhinken. Und
naja, der Bedarf ist natürlich da auch nochmal sehr, sehr gestiegen an dieser Stelle. Und was wir auch gelernt haben, Herr Nöding, das wird uns wahrscheinlich eher mittelfristig helfen, wenn im großen Stil tatsächlich auch Photovoltaik auf die Dächer auch kommen wird, vermute ich. Ne? Das wird uns jetzt nicht durch diesen Winter retten und auch nicht durch den kommenden wahrscheinlich.
Nein, absolut nicht möglich. Ich sage mal, die Photovoltaik ist ein Teil der Lösung. Ich sage mal, der Gesamtenergiemix wird sich, ich sage mal, aus vielen Bereichen der Erneuerbaren zusammensetzen und auch noch aus meiner persönlichen Sicht eine Zeit lang durch klassische Kraftwerke, ich sage mal, ergänzt werden müssen.
Ja. Herr Nöding, herzlichen Dank, dass Sie uns aus Ihrem beruflichen Umfeld erzählt und berichtet haben. Alles Gute Ihnen. Und ich möchte hier in der Runde nochmal, Herr Henkelmann, Sie haben es eben angesprochen, Rettungsschirm. Die Bundesregierung in Klausur in Meseberg. Und es gibt viele, viele Erwartungen natürlich, was die Privatkunden betrifft, was die Menschen betrifft, wo es um die Frage geht, wie können wir Strom und Gas tatsächlich in diesem Herbst, Winter bezahlen, aber natürlich auch für viele, viele Unternehmen. Da ist die Rede von Energiepreisdeckel, da ist die Rede von Energiepreisbremse, wo der Staat eine gewisse Differenz auch zum aktuellen Marktpreis dann übernehmen soll. Vielleicht gebe ich das erstmal, Herr Völz, an Sie weiter. Welche Erwartungen haben Sie an die Bundesregierung, um Unternehmen auch in dieser schwierigen Phase zu helfen?
Ja, das sollten nach Möglichkeit Entscheidungen sein, die schnell Entlastung bringen auf der Kostenseite. Versorgungssicherheit ist nochmal ein zweiter Aspekt, aber auf der Kostenseite lässt sich durchaus was machen seitens der Politik. Die Entscheidung könnte in Meseberg auch getroffen werden. So beispielsweise die rein national erhobenen Preise für CO2-Zertifikate, die würden, wenn nichts geschieht, ab 1. Januar 2023 auf 35 Euro je Tonne steigen. Das könnte ausgesetzt werden. Dann müsste die Stromsteuer auf das europäisch zulässige Mindestmaß gesenkt werden. Hier liegen wir bei Gewerbestrom 40 Mal höher und bei Haushaltsstrom 20 Mal höher als das europäische Mindestmaß. Darüber hinaus ist ja schon bereits beschlossen worden, die Mehrwertsteuer beim Strom von 19% auf 7% zu reduzieren. Das sollte getan werden. Beim Gas ist es mittlerweile beschlossen worden. Das Gleiche könnte auch erfolgen beim Strom. Und ein eigener Industriestrompreistarif wäre natürlich auch eine feine Sache. Probates Mittel, um die Explosion bei den Energiepreisen zu stoppen. Und es würde gleich auch einen Beitrag dazu leisten, dass die Transformation der Industrie weg von fossilen Energieträgern, so wie sie ja mit Recht und durchaus folgerichtig auch beabsichtigt ist, hin zu strombasierten Prozessen zu befördern. Und darüber hinaus der Schutzschirm für Unternehmen, wie ja schon bereits angesprochen worden ist, analog zur Corona-Pandemie, möglicherweise auch ein Härtefallfonds für Unternehmen, die in extremer Weise von Energiepreisexplosionen gebeutelt sind.
Viele, viele Stichworte, die Sie da genannt haben. Professor Wambach, vielleicht auch aus Ihrer Sicht, brauchen wir einen Rettungsschirm? Brauchen wir an vielen, vielen Stellen Unterstützung auch für unsere Wirtschaft? Und wird sie aus Ihrer Sicht kommen, zeitnah kommen, jetzt nach dieser Tagung der Klausur in Meseberg?
Also ja und ja, wir brauchen Unterstützung der Wirtschaft und ich denke, dass auch zeitnah etwas kommen wird. Das große Problem ist, und das waren auch die Vorschläge, die jetzt Herr Völz gemacht hat, die werden die Energiepreise gesenkt. Und hier ist eigentlich die Sorge, dass wenn wir die Energiepreise senken, also die Zertifikate günstiger machen, die Steuer senken, dann erhöht das ja noch die Nachfrage nach Strom. Und das Gebot der Stunde ist, Energie einzusparen, nach Strom und Gas. Das ist Energie einzusparen. Und wenn, also jetzt im Extremfall, wenn wir die Produktion nicht ausweiten können, also wenn die Kraftwerke an der sozusagen die machen, was sie können, dann nutzt sie auch nichts, die Energie einsparen. Wenn man die Steuern reduziert, wird sich das nur auf den Preis wieder aufschlagen. Weil es ist dann nicht das Angebot, was den Preis bestimmt, sondern die Nachfrage. Deswegen ist es sinnvoll und das ist, glaube ich, auch angedacht, dass man die Unternehmen unterstützt, aber mit einem Pauschalbetrag, zum Beispiel abhängig vom Vorjahresverbrauch und nicht anfängt, an den Energiepreisen rumzuschrauben, weil das erhöht die Nachfrage und wir müssen sie eigentlich senken, die Nachfrage nach Gas und Strom.
Darf ich dir widersprechen? In deiner jetzigen Situation, und ich bekomme ja diese Rückmeldung aus dem Mitgliedskreis, wo die Situation so brisant ist, so existenzbedrohend, wie ich sie eingangs in unserer Diskussion geschildert habe, kann es da nicht um dieses Einhalten ordnungspolitisch sauberer Lösung gehen, sondern es kommt jetzt auf eine schnelle Kostenentlastung an. Und wenn diese durch meine Vorschläge realisierbar ist, dann sollte die Politik sich ja dem auch nicht länger verschließen.
Das ist tatsächlich der Punkt, um den gerungen wird. Und das ist nicht Ordnungspolitik, sondern wenn wir die Steuern senken, dann wird die Nachfrage steigen und dann werden die Strompreise steigen, sodass am Ende diese Steuersenkung wieder kompensiert wird. Und es wirkt nicht, das ist das Argument. Nicht, dass es da irgendwelche Regeln man einhalten muss, sondern es wirkt nicht. Was besser wirkt, ist eine Entlastung, eine Pauschalentlastung, aber nicht an den Preisen, weil das schlägt sich am Ende wieder drauf.
Ich würde gerne nochmal auch Richtung Bäckereigewerbe schauen. Ja. Herr Hinkelmann, Sie haben von Rettungsschirm gesprochen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie stellen Sie sich das in Ihrem Bereich, in Ihrem Gewerbe vor?
Also ich kann mir durchaus vorstellen, 20% Energieeinsparung bekommen. Wie haben wir in diesem Jahr in unserem Betrieb auch sicher schon geschafft. Wir arbeiten da sehr intensiv dran. Und das zum Beispiel eben nur für 3/4 des Stromverbrauches da entsprechend eben eine Förderung gezahlt wird und 25% eben vom Unternehmen selbst getragen werden muss, der zusätzlich gestiegenen Kosten. Dann wäre vielleicht beiden Wünschen da Rechnung getragen. Das geht. Also 20%, vielleicht auch 25% Energieeinsparung ist möglich und jeder von uns, von den Bäckern, die ich kenne, von den Unternehmern insgesamt, die ich kenne, treten gerade, was das angeht, komplett auf die Bremse und versuchen wirklich jeden Kubikmeter zu sparen, wo es ihnen geht.
Vielleicht
und das sieht man ja auch in der Republik, dass in diesem Jahr die Gasverbräuche ja relativ gering waren. Das hat ja nichts damit zu tun, im Sommer wird so oder so nicht geheizt, ob er jetzt ein bisschen sonniger oder weniger sonnig war.
Gut, also Stichwort Einsparung. Wir haben gelernt, aus betriebswirtschaftlichen Gründen ist das schon an vielen, vielen Stellen geschehen. Aber Sie sagen, im Bäckerhandwerk, da geht noch was. Da und ist auch in den letzten Wochen auch geschehen. Professor Wambach, lassen Sie uns gegen Ende der Sendung in diesen Herbst und Winter auch hineinschauen. Auch dann vielleicht aus dem kommenden Frühjahr heraus rückwirkend, rückblickend. Wie glauben Sie, werden wir durch diesen Herbst und Winter kommen?
Ja, also es ist bereits schon vieles erfolgt. Insofern, glaube ich, haben wir das Potenzial, durch den Winter durchzukommen. Gut, finde ich, ist der falsche Begriff, gut zu kommen. Wir kommen durch, die Preise werden noch etwas ansteigen. Ich denke sozusagen, die Politik hat eine ganze Reihe von Aufgaben noch vor sich. Also nicht nur die Aufgabe zu unterstützen. Und wie gesagt, das ist notwendig zu unterstützen. Ich finde den Vorschlag auch ganz vernünftig, sagen, einen Teil des Verbrauches abzusichern, aber so, dass die Preise noch wirken können. Also das wird sicherlich eine Aufgabe sein. Auch Umstellungsprogramme wird die Regierung noch machen müssen. Also wir werden noch einiges sehen. Aber wenn wir es schaffen, also auch die Haushalte dazu zu bekommen, einzusparen im Winter, dann denke ich, dass wir da durch diesen Winter kommen. Dann ist das Problem allerdings nicht vorbei, sozusagen. Klar. Der nächste Winter, der ist dann auch noch vor uns, aber wir reden ja erstmal über diesen Winter.
Ja. Herr Dr. Völz, ähnlich leicht optimistisch, so interpretiere ich das mal, was wir von Professor Wambach gehört haben.
Der Druck, der auf die Politik ausgeübt wird, sei es jetzt durch Arbeitgeberverbände, Unternehmensverbände oder auch Gewerkschaften, ist derart hoch, dass sie sich eigentlich nicht leisten kann, wichtige, unvermeidbare Entscheidungen noch länger rauszuzögern, auch wenn sie unpopulär sind. Ich bin der großen Hoffnung, dass in naher Zukunft auch die Entscheidungen getroffen werden, die notwendig sind, damit ein Überleben von Unternehmen am Wirtschaftsstandort Deutschland möglich wird.
Vielleicht angekündigt ist es ja, werden wir schon relativ zeitnah dazu auch etwas erfahren. Herr Hinkelmann, auch nochmal in Ihre Richtung gefragt. Am Ende geht es ja darum, dass Kundinnen und Kunden Ihnen treu bleiben, auch wenn die Preise vielleicht nochmal steigen werden. Wie ist die Hoffnung da? Ist die Bindung zum Bäcker um die Ecke, ist sie da? Und wird sie auch diesen Herbst und Winter halten aus Ihrer Sicht?
Da bin ich ganz sicher, dass diese Bindung halten wird. Wir Bäcker werden nur die absolut nötigsten Preiserhöhungen weitergeben. Es geht in den nächsten 18 Monaten auch im Bäckereigewerbe nicht darum, Geld zu verdienen, sondern Substanz zu erhalten und damit eben auch ganz nah am Kunden zu sein. Und ich bin sicher, dass unsere Jahrtausende alte Tradition des Bäckerhandwerks auch diese Krise überstehen wird.
Dann würde ich vorschlagen, nehmen wir das mal als Schlusswort. Erstmal herzlichen Dank an Dr. Hans-Jürgen Völz, den Chefvolkswirt des Bundesverbandes Mittelständische Industrie, an Professor Dr. Achim Wambach, den Präsidenten des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, und an Jürgen Hinkelmann, den Vizepräsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks. Wir haben geredet über drohende Gasknappheit, wie sich die Wirtschaft auf den Ernstfall vorbereitet. Mittlerweile müssen wir sagen, diese Energiekrise umfasst auch den Strommarkt. Wir haben es in dieser Sendung auch angesprochen und die dort gestiegenen Preise. Nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher, und da geht es auch um das Thema Energiesparen, aber im Bereich der Privathaushalte, nämlich bei Menschen mit geringem Einkommen. Der Verbrauchertipp dazu. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.